Ich glaube, es gibt einfach unheimlich viele Frauen, speziell, die genau das kennen, ne? Nach der Geburt sich wieder sexy fühlen und irgendwie einfach auch so, wenn man halt auch die Kinder irgendwie nonstop an einem hängen. Was sind denn da so eure Ansätze?
Na, auch sich quasi zu befreien davon, was man sexy findet, sondern eben eher wieder dahin zu kommen, dass man sich einfach annimmt und liebt, so wie man ist. Also ich habe bei jeder Schwangerschaft 30 Kilo zugenommen und dann wieder abgenommen, dann wieder zugenommen, abgenommen. Also einfach, was der Körper da auch mitmacht und sich selbst dafür anzuerkennen und zu feiern, was man da gerockt hat eigentlich und wer man ist als Frau und dass man da ein komplettes Leben gemacht hat. Also es ist einfach so krass. Und wie viele Frauen aber gar keine Wertschätzung dafür haben. Und wie sollen die Partner dann die Wertschätzung, die man sich so wünscht, erbringen, wenn man es selber gar nicht hat?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast. Mein Name ist Miriam Jax, ich bin Unternehmerin und ehemalige Make-up-Artistin und ich bin die Gründerin von Jax Beautyline und wir produzieren diesen schönen Glowcast-Podcast und laden immer mal wieder inspirierende Persönlichkeiten ein, die ja eigentlich von ihrer eigenen Geschichte erzählen, aber vielleicht auch viele tolle Impulse mitgeben. Nicht nur vielleicht, sondern sehr sicher. Und heute habe ich die liebe Tanja zu Gast. Hallo liebe Tanja, wie schön, dass du bei uns zu Besuch bist hier in Köpenick.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Tanja und ich haben uns kennengelernt tatsächlich auf unserem Glowcast-Event. Und sie wurde mir vorgestellt, eine sehr, sehr, sehr inspirierende und tolle Person. Wirklich, also ich fand wirklich, als wir uns damals auch kennengelernt haben, du hattest direkt so einen tollen Glow. Und du hast mir damals dein Buch mitgebracht, über was wir heute auch sprechen möchten, das Ich im Du, was du mit deinem Mann Christian zusammengeschrieben hast. Und ich möchte einmal nur ganz kurz darauf eingehen, ihr habt am Anfang so schöne Widmungen reingeschrieben. Und da ist mir die letzte Widmung für die Welt, also für euch alle da draußen besonders aufgefallen, weil das auch der Grund ist, warum ich dich gerne einladen wollte. Und zwar, weil Frieden und Geborgenheit zu Hause beginnen. Und ich möchte das eigentlich gerne noch ergänzend, passend zu meiner Thematik, dass ich auch finde, dass auch so dieser innere Glow eigentlich zu Hause beginnt. Weil wenn ich zu Hause nicht im Gleichgewicht bin, dann ist es für mich auch auf der Arbeit schwierig, zu strahlen und auch das nach außen zu tragen. Auch alles das, was ich auf Instagram mache und so weiter. Ja. Also alles das, wo ich Menschen inspirieren möchte, das hat ganz viel mit meinem Glück zu Hause und der Zufriedenheit. Und jetzt hatten wir auch gerade wieder so ein tolles Familienwochenende, was mir so unfassbar viel Energie gegeben hat. Wir gehen jetzt gleich direkt darauf ein, wie schafft man das, so glücklich zu sein, auch nach vielen, vielen Jahren Ehe, Beziehung. Aber magst du vielleicht erst einmal kurz noch erzählen, dich einmal kurz vorstellen, dass alle wissen, mit wem ich mich hier unterhalte, wer du eigentlich bist und was deine Reise bisher war?
Sehr gerne. Also kann ich alles unterstreichen. Das Witzige ist, du warst die Erste, die unser Buch tatsächlich in den Händen gehalten hat. Weil es ist an dem Tag, haben wir es vom Verlag bekommen. Und am Abend bin ich zu deinem Event und du warst echt die Erste, so wie so ein frisch gebackenes Baby, ganz stolz dir dieses Buch geben durfte.
Du hast mir auch so eine schöne Karte beigelegt, die bis heute im Buch liegt.
Voll schön. Und jetzt als Hörbuch auch. Also du kannst es auch bald hören, für die, die es lieber hören.
Genau, für alle, die so busy sind wie ich und abends, weil sie so erledigt sind vom Tag, immer schnell einschlafen. Ich bin ganz dankbar, dass Tanja mir gerade erzählt hat, dass ich das jetzt auch über BookBeat zum Beispiel hören kann oder auch Audible und so weiter. Weil ich fahre ja immer so viel Auto, da bin viel unterwegs und da ist es immer perfekt, solche Bücher zu hören.
Also ich bin Tanja Roos, ich bin Unternehmerin und Beziehungscoachin und arbeite gemeinsam mit meinem Mann seit über 8 Jahren und wir haben 4 gemeinsame Kinder, die sind jetzt 10, 8, 5 und 2, 4 Jungs und wohnen hier in Berlin, aber ich bin eigentlich halb Österreicherin, halb Schwedin und habe das Leben schon immer als Reise begriffen. Also mein erstes Business, Nectar & Pulse, habe ich 2010 gegründet, kurz nach dem Studium. Und wir haben mit Reiseführern begonnen und jetzt ist hier ein Beziehungs- Buch entstanden, auch weil wir halt so viel an uns gearbeitet haben und das so eine intensive Reise war, als Paar sich selbstständig zu machen, als Paar verheiratet zu sein und 4 Kinder zu bekommen und alles auch oder vieles davon alleine zu stemmen. Also es war schon sehr turbulent dazwischen. Und wir haben dann eine Coaching-Ausbildung auch gemeinsam gemacht und wollten einfach das Wissen in die Welt tragen, weil es uns so viel gebracht hat und uns einfach so geholfen hat, Beziehungscoaching zu machen oder Coaching generell zu machen und so die eigenen Glaubenssätze zu erkennen und die auch zu transformieren, Stück für Stück. Also es ist ja eine Reise, die nie aufhört. Und dieses Wissen wollten wir eben mit so vielen Menschen teilen wie möglich. Und deswegen haben wir dann dieses Buch geschrieben, was letztes Jahr erschienen ist. Und ja, freuen uns einfach auch mit diesem Beruf jetzt, also des Coachings, einfach so viele Menschen zu berühren und auf ihrem Weg begleiten zu dürfen.
Also wenn du das alles erzählst, was du schon gemacht hast in deinen jungen Jahren, das ist wirklich unglaublich, dass du 4 Kinder hast. Du hast ja auch erzählt, ihr zieht jetzt nach Mallorca um. Also eine unfassbare, spannende Reise. Kannst du einmal so vielleicht so zusammenfassend so auch uns mitteilen, was war wirklich der Grund für das Buch? Du hast jetzt eben gerade gesagt, ihr habt ja schon 10 Jahre zusammengearbeitet und es waren ja wahrscheinlich auch nicht immer nur so ganz leichte Zeiten. Kannst du einmal noch mal so ein bisschen mehr von deiner Geschichte vor Christian vielleicht auch erzählen oder wie es dann auch dazu gekommen ist, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen uns jetzt irgendwie mit ja diesem Coaching und auch der Thematik das Buch, also ihr wollt ja wirklich auch Menschen inspirieren, an sich zu arbeiten und vielleicht magst du einmal noch kurz erzählen, was ist auch so euer beider Background?
Ja, voll gerne. Also bei mir war es so, meine Mama ist an Leukämie gestorben, kurz nach meinem 18. Geburtstag. Und sie war nur 44 und das hat mir natürlich komplett den Boden unter den Füßen davon gerissen. Und ich habe mich dann sehr in die Arbeit gestürzt, also einfach auch in meinem Studium und viele Jobs daneben gemacht und bin sehr viel gereist und habe mich irgendwie betäubt, bis es auch irgendwo nicht mehr ging. Also ich habe so viel, einfach die Nächte bin ich um die Häuser gezogen oder habe viel gearbeitet und habe dann eine Freundin kennengelernt und deren Eltern hatten ein Coaching-Unternehmen und dort habe ich dann das erste Coaching gemacht und das hat mir so richtig die Augen geöffnet, also zu erkennen, okay, da gibt's noch mehr und was wir denken, hat einen großen Einfluss, wie unser Leben aussieht und da sich so langsam selber auf die Schliche zu kommen, auch was man übers Leben denkt und an sich die Erkenntnis, dass das Leben halt endlich ist und wir nur begrenzt Zeit auf diesem Planeten geschenkt bekommen. Und diese Zeit wollte ich einfach so gut nutzen wie möglich. Und 7 Jahre nach dem Tod meiner Mutter hat sich dann mein Vater das Leben genommen und sich vor den Zug gelegt. Und da war ich gerade nach 2 Jahren in Stockholm, war ich zurück bei meiner Schwester in Salzburg und wollte gerade mit meiner Businesspartnerin nach München ziehen und habe eben auf der Couch von meiner Schwester geschlafen und dann kam eben, also stand am Abend die Polizei vor der Tür und mit dieser Nachricht, also es hat mir halt wieder dann komplett
den Boden unter den Füßen weggezogen, oder?
Genau, und halt auch so, also die Möglichkeit, dass sich wer das Leben nimmt und nicht mehr hier sein will und auch, dass ich quasi als Tochter nicht ausreiche, dass er für mich hier bleibt. All das, was halt da so auf einen einprasselt, wenn sowas passiert. Jeder, der schon mal so einen Schicksalsschlag erlebt hat und wenn man mit Menschen dann auch ins Gespräch kommt, also so viele Menschen, wo man nach außen hin denkt, okay, da ist alles in Ordnung und die sind irgendwie happy und dann kommt man mit denen ins Gespräch und dann erfährt man oft erst, was eigentlich so passiert ist und welches turbulente Leben auch oft dahinter steckt. Und genau nach dem Tod meines Papas, nur ein halbes Jahr später, habe ich meinen Mann Chris kennengelernt und da kamen natürlich auch alle Gefühle so über einen, also zum einen frisch verliebt und total begeistert von diesem Mann und andererseits, ich war damals 25, andererseits halt komplett in der Trauer noch. Und ja, und da haben wir dann auch gemeinsam, auch in jedem Streit auch gemerkt, da kommt so viel alte Trauer und Wut auch hoch. Und wenn wir uns nicht da Unterstützung von außen in Form von Coaching oder Therapie, also gibt es ja so viele Möglichkeiten, Gott sei Dank mittlerweile, dann wären wir vielleicht auch jetzt nicht mehr zusammen. Also es hat uns halt so krass viel gebracht immer, sowohl persönlich wie auch für die Beziehung und auch als Eltern, also die Beziehung zu unseren Kindern und ja, einfach so ein bewussterer Umgang mit sich, mit dem Leben, mit anderen hat es ermöglicht, neue Fragen zu stellen. Und all das haben wir in dieses Buch gepackt.
Wahnsinnig spannend. Also ich bin wirklich, also ich glaube, dass solche, ja, solche Schicksale und die kann, also ne, es kann ja auch viel, kann ja verbinden, aber es kann natürlich auch viel Kummer und Leid dann natürlich auch dann zwischen Beziehungen stehen und einfach auch das Ganze, ja, sehr viel aufregender, turbulenter machen. Und ich finde es einfach so toll, dass ihr überhaupt diesen Schritt gegangen seid, dass ihr gesagt habt, okay, wir holen uns jetzt Hilfe dazu. Weil ich glaube, das ist ja das Problem von den allermeisten, dass sie das nicht machen und dass sie es versuchen, mit sich selber auszumachen. Deswegen finde ich auch schon das Buch so einen schönen Ansatz von euch, dass man halt da jetzt schon mal, das ist eine kleinere Hürde, als direkt eine Paartherapie zu machen, dass man aber hier vielleicht schon auch so diesen, ja, diesen Ansporn bekommt, zu sagen, okay, vielleicht kann ich mich ja auch ändern oder vielleicht können wir uns ja auch ändern. Und du hast eben gerade noch mal gesagt, so, man trifft so häufig Leute und so geht es mir auch, wo du denkst, so, boah, das ist ja das perfekte Paar oder die haben ja überhaupt gar keine Probleme, ja, die kennen das gar nicht so, wie wir das haben. Und dann kommst du ein bisschen, ja, intensiver ins Gespräch und dann merkst du, vielleicht sieht es manchmal auch hinter den Kulissen ganz, ganz, ganz anders aus. Und ich muss halt sagen, dass ich in meinem Umkreis wirklich wahnsinnig viele Paare zerbrechen sehe oder auch ganz viele Trennungen, Scheidungen, auch speziell mit Kindern erlebe, die mich so mitnehmen und wo ich einfach immer wieder denke, oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich in dieser Beziehung bin, die ja aber auch natürlich nicht immer nur super rosig und total happy war, sondern natürlich hatten Christian und ich auch wahnsinnig anstrengende Zeiten und Zeiten, wo wir auch gemerkt haben, es wird jetzt gerade echt ja, anders als so diese Anfangsphase, wo man so wahnsinnig verliebt und alles war toll und alles ist aufregend, sondern es kommen ja dann auch andere Zeiten. Und wir haben ja damals auch mit einer Paartherapie angefangen und das war für uns auch das Allerbeste, was wir machen konnten. Und vielleicht kannst du ja so ein bisschen mal auf so die Insights, vielleicht jetzt irgendwie in euren die Coachingsansätze, aber vielleicht auch das, was man so in dem Buch auch mitbekommt von euch, mal so ein bisschen diese Ansätze davon berichten.
Sehr gerne. Also wie der Titel auch sagt, das Ich im Du, wir gehen davon aus, dass der Partner auch immer irgendwo Spiegel deiner eigenen Glaubenssätze oder deiner eigenen inneren Welt ist. Und was du zum Beispiel über dich denkst oder über das andere Geschlecht denkst, was ja auch in Partnerschaft oft einfach krass ist, wie das aufeinander clasht. Also was ich über Männer denke oder was mein Partner über Frauen denkt, hat so einen Einfluss auf die Qualität unserer Beziehung. Und wenn einem das gelingt, den Partner dann nicht als Angriffsfläche zu sehen, sondern als Spiegel und als Coach auch, von dem ich ganz viel lernen kann über mich, dann ist das der Nährboden für eine erfülltere Beziehung oft. Also so den ersten Schritt zu machen und zu sagen, okay, so wie unsere Partnerschaft ist oder auch wie mein Partner reagiert in Streitsituationen oder so, hat auch was mit mir zu tun und wie ich mich selbst wahrnehme oder wie sehr ich auf meine Bedürfnisse achte oder nicht oder was ich eben auch über mich oder über den Partner oder über das andere Geschlecht und so weiter denke. Und deswegen, wir haben im Buch auch das Modell des Beziehungsbaumes drinnen, was ich so schön finde als Analogie zu Beziehungen. Also, dass es auch darum geht, quasi erstmal sich die Wurzeln anzugucken. Weil wenn die Wurzeln nicht gesund sind, kann der Baum gar nicht erblühen. Und mit den Wurzeln meinen wir eben diese inneren Überzeugungen, die inneren Glaubenssätze, wofür wir ja eine irre lange Rechtfertigungsgeschichte haben. Warum Männer ja so sind. Also ich zum Beispiel mit meinem Vater, der eben auch mit Alkohol gekämpft hat und Depressionen hatte. Ich hatte natürlich so viele Beweise, wie Männer sind, weil das meine engste männliche Person war, mit der ich als Kind eben meine Schlussfolgerungen gezogen habe, wie ich denke, dass alle Männer sind, weil das Hirn denkt gerne in Schubladen, macht es sich gerne einfach und kategorisiert gerne. Und deswegen ist es so ein Ansatz, also was ich über einen Mann denke oder über eine Frau denke, denke ich letztlich über alle Frauen oder alle Männer. Und da fällt natürlich der Partner dann auch immer rein. Und deswegen ist es eben so wichtig, diese Wurzelarbeit zu machen, zu erkennen, okay, das denke ich noch über mich. Also auch so Sachen wie, ich werde nur geliebt, wenn ich hart arbeite. Oder ich werde nur geliebt, wenn ich immer alle versorge. All diese Glaubenssätze, die wir mit uns herumtragen, die eben unser Leben manchmal ganz schön versauen oder schwer und schwierig machen. Und sich da selbst auf die Schliche zu kommen und seine eigenen Wurzeln zu erkennen, also wo komme ich her und was lebt mich eigentlich, ohne dass ich mir dessen so bewusst bin. Warum bin ich immer wieder in den gleichen Situationen? Warum lerne ich immer wieder den gleichen Typ Mann kennen oder Typ Frau kennen? Und das kann ich erst bewusst verändern, wenn ich mir halt dessen bewusst auch bin und erkenne, okay, das ist meine Familiengeschichte, so war es bei meinen Eltern, das habe ich gelernt über mich und das Leben und die Welt und Beziehungen auch. Also viele sehen ja auch zum Beispiel Beziehungen als Gefängnis, weil sie es so bei ihren Eltern erlebt haben. Da war Beziehung tatsächlich ein Gefängnis. Und dann stecken sie selbst in einer Beziehung, die sich wie ein Gefängnis anfühlt. Und da ist es eben so toll dann mit so Methoden wie Coaching oder Hypnose. Also es gibt ja so viele Methoden, wo man dann rankommt an diese Wurzeln, die eben nicht sichtbar sind, sondern die verdeckt sind, manchmal unter vielen Schichten. Und da als Coach auch auszugraben, zu helfen und dem Coachee zu helfen, sich selbst eben da neu kennenzulernen, ist wahnsinnig wertvoll. Und dann sehen wir, okay, wenn beide bereit sind, diese Arbeit zu tun, auch wirklich ehrlich hinzuschauen, dann kann man eine erfüllte Beziehung erst erschaffen. Und das sehen wir als Stamm, also auch beim Beziehungsbaum in unserem Buch. Und der Stamm besteht eben bei uns aus Priorisierung, also wie wichtig nehmen wir uns gegenseitig, aus Liebe natürlich, lieben wir uns und was ist Ausdruck von unserer Liebe, weil jeder liebt ja auch anders oder will anders geliebt werden. Und dann Vertrauen, ganz wichtig, Wertschätzung, also wie zeigen wir uns gegenseitig, dass wir uns wertschätzen, Sexualität, auch was so oft hinten rüberfällt, auch mit kleinen Kindern dann, dass man es komplett vergisst, dass man eigentlich ein sexueller Mensch ist und sexuelle Bedürfnisse hat. Und dann ist bei uns die sechste Säule für einen starken Stamm, was eine erfüllte Beziehung unserer Meinung ausmacht, ist Gleichberechtigung. Und da hapert es natürlich auch bei vielen, also auch gerade mit kleinen Kindern, weil man es eben nicht erproben kann, sondern auf einmal steckst du in der Beziehung, also bist nicht nur mehr ein Paar, sondern auch Eltern und da kommt ganz viel Altes wieder hoch. Okay, wie sehe ich mich als Vater, als Mutter und was denke ich erfüllen zu müssen und clashen ja auch oft quasi die Bedürfnisse aneinander und auch also Gleichberechtigung, dass Frauen ja, also auch der Gender Pay Gap zeigt ja, wie stark diese Kluft da dazwischen ist, auch was Finanzen dann anbelangt. Und das ist ja auch so ein großes Streitthema dann bei vielen Paaren. Und das alles aufzudröseln ist viel Arbeit, aber möglich. Und dann steht einer prachtvollen Krone quasi nichts mehr im Wege. Und was da so wichtig ist, ist, dass man als Paar eben auch eine gemeinsame Vision verfolgt oder gemeinsame Werte teilt. Und nicht beide in verschiedene Richtungen reisen, sondern halt so an einer Vision festhalten.
Magst du dann vielleicht einmal so aus den Anfängen des Coachings von dir und Chris berichten, dass wir uns einmal dass wir uns einmal vorstellen können, was waren denn so eure Themen, die ihr da maßgeblich angegangen seid, wenn du das teilen magst?
Sehr gerne. Also bei uns kam es auch, also wie ich mein ersten Baby schwanger war, da war Chris gerade bei BMW und hat promoviert. Der hat seinen Doktor in Maschinenbau gemacht und eine Lasertechnik entwickelt und sehr viel im Konzern gearbeitet, also sehr viele Stunden. Und ich hatte gerade frisch mein Unternehmen, Nectar Impulse, also gerade gegründet, ein halbes Jahr davor. Und dann war ich schwanger und dann war es natürlich der erste Streitpunkt so, wer arbeitet wie viel und wer schaut wie viel aufs Baby. Und ich war selbstständig, er war angestellt und alleine das war schon ein riesen Thema und natürlich auch Streitpunkt. Also wir konnten früher noch mehr wie heute, aber wir haben so krass viel gestritten und intensiv auch gestritten und uns wirklich aneinander abgearbeitet, wenn man so will. Und aber halt total viel erkannt. Also wir sind halt wirklich dran geblieben und haben nicht aufgegeben, sondern wollten wirklich verstehen, wo kommt der andere her und warum tickt der so und warum ist es ihm in dem Fall jetzt gerade wichtig, diese Promotion auch zu machen und diese Stunden da reinzustecken. Und warum ist es mir so wichtig, selbstbestimmt ein Unternehmen aufzubauen und zu arbeiten? Und genau, und da, das war so das Erste, würde ich sagen, was so, wo durch das Baby auch halt sehr viel hochgekommen ist an Emotionen und auch an, ja, wo wir erst herausfinden mussten, was will ich eigentlich und wie soll die Partnerschaft aussehen, damit beide bekommen, was sie wollen. Mhm. Und damit es nicht ein Kompromiss wird, wo beide verlieren, sondern eine Synthese wird, wo beide gewinnen.
Ja, Christian und ich hatten exakt die gleiche Thematik. Also es war auch einer der Hauptthemen bei uns am Anfang. Ja, festangestellt, ich selbstständig und so weiter. Also es war halt wirklich eine sehr, sehr ähnliche Situation. Bei mir kam halt immer noch dazu, dass ich mich halt überhaupt nicht gesehen gefühlt habe. Obwohl er mir ganz viel Liebe geschenkt hat, ganz viel Aufmerksamkeit gegeben hat, waren trotzdem ganz viele Themen bei mir halt einfach dieses, oder das ist auch bis heute einfach noch so, dass mein ganz, ganz großes Bedürfnis ist, gesehen zu werden. Ja? Und auch wirklich, ja, auch, dass man so diese Thematik Liebe war bei uns oder bei mir überhaupt als in meiner Kindheit einfach ein Riesending. Ja? Meine Eltern waren beide voll berufstätig, immer unterwegs. Mein Vater war sehr selten da, volle Liebe geschenkt. Aber trotzdem habe ich nicht so das empfunden, als hätte ich diese, ja, diese Selbstliebe. Und aber auch die Liebe von außen, so als hätte ich die nicht gelernt. Und das ist bis heute noch einfach eine Riesenthematik, dass wir beide zwei komplett unterschiedliche Sprachen der Liebe sprechen. Was ich halt einfach mit die größte Schwierigkeit finde. Also ich meine, du weißt ja, du kennst mich ja auch und ich habe ja so viele Jahre Coaching gemacht und jegliche Art von Glaubenssatz aufgelöst, was das Berufliche angeht. Und ich meine, wenn man natürlich auch in ein berufliches Coaching geht, hat das ja auch sehr, sehr, sehr viel mit dem Privaten zu tun. Also das ganze Fundament ist ja eigentlich so, wie sind wir aufgewachsen? Was haben wir für Glaubenssätze aus unserer Kindheit, aus unserer, ja, aus der Zeit, wo wir so aufwachsen, mitgenommen? Aber ich muss halt sagen, dass ich finde, dass das Berufliche noch so viel leichter ist aufzuarbeiten als das Private. Weil ich glaube halt ja, dass hinter dem Beruflichen steckt ja immer noch so ein anderer Antrieb und auch anderer Überlebensmodus, finde ich fast. Und dennoch muss ich halt eben sagen, dass ich es ganz spannend finde, dass ich diesen privaten Ansatz natürlich irgendwo immer mit gesehen habe oder auch bis heute immer ganz stark sehe, was auch meine Glaubenssätze noch sind. Ich aber durch dieses, dass du ja so, weiß nicht, 8 Stunden am Tag dich beruflich mit deinen ganzen beruflichen Themen so befasst, ich immer wieder merke, dass auch in meinen Coachings bis heute immer noch mehr, okay, was ist beruflich gerade los, was passiert gerade und dass ich dann irgendwie immer wieder an diesen Themen bin. Und aber ja auch, wie wir eingangs gesagt haben, das Fundament und dieses Wohlbefinden, das hat ja ganz klar was mit dem Privaten zu tun. Ne? Also wie man sich zu Hause, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn Christian und ich uns gestritten haben, mir geht's dann nicht gut. Also ich kann dann nicht vor der Kamera gut aussehen und strahlen und sagen, ja, es ist alles super. Also dann ist das irgendwie sowas, was nicht authentisches. Und kannst du uns vielleicht einmal so ein ganz bisschen nochmal so ein paar mehr Themen ein oder so Tipps mitgeben? Was sind so die Themen, wie kann ich schneller herausfinden, dass das vielleicht auch gar nicht unbedingt nur die Thematik von meinem Partner ist, sondern auch von mir selber? Also, weil ich denke ja, vieles geht ja von uns selber aus. Und du hast ja gesagt, ne, der Spiegel, unser Partner ist eigentlich nur unser Spiegel. Erzähl gerne noch mal so ein paar mehr Insights, wie man so da vielleicht auch so an den Kern kommt.
Also tatsächlich, dass man halt bereit ist, bei sich selbst zu gucken. Also wenn wir mit ein Paar arbeiten, dann haben die einen Streit und vermeintlich nach außen hin ist einer mehr schuld. Und wenn man es dann aber den kompletten Konflikt aufklärt und im Kern löst, dann können sich beide auf den Standpunkt stellen, okay, wir sind beide zu 100% gleich verantwortlich für diesen Konflikt, den wir gerade haben. Und das ist dann da, wo die Magie auch passiert und wo man wirklich so eine Erleichterung auch bei den Menschen mitbekommt, wenn sie wirklich erkennen, selbstverantwortlich, okay, was habe ich jetzt damit zu tun, wo wir gerade stehen. Und da geht's immer auf alte Schmerzthemen zurück, alte Verletzungen mit den Eltern oder auch mit nahen Bezugspersonen. Und ja, das war bei uns nichts anderes. Also ich hatte ganz lange den Glaubenssatz über mich, ich bin machtlos, weil ich ja auch nichts tun konnte, um meine Eltern am Leben zu behalten. Also sowohl bei meiner Mama, die innerhalb von 3 Monaten eben gestorben ist und wir immer in der Klinik waren und ihr all die Liebe geschenkt haben, wie es nur ging. Und trotzdem hat die Liebe nicht ausgereicht, dass sie am Leben bleibt. Und es war so schmerzlich und es hatte mich so sehr. Und dann auch nochmal mit meinem Papa, der dann eben sich auch das Leben genommen hat, dass ich da nichts machen konnte. Und dieses Thema Machtlosigkeit hatte mich dann wirklich in allen anderen Beziehungen auch. Also dass ich das Gefühl hatte, Menschen können einfach willkürlich gehen, ohne dass ich was mitbekomme oder ohne dass ich was tun kann. Und auch so diesem Zustimmen, dass ich nichts tun kann, dass wer glücklich ist. Also es ist ja so krass mit depressiven Menschen auch. Also du willst ja, wenn du den liebst, unbedingt, dass es dem gut geht und dass der wieder glücklich wird. Und du hast es nicht in der Hand. Und als, also du kennst es ja selber als powervolle Frau, die eigentlich immer ihre Visionen umsetzt und ins Doing kommt und ins Handeln kommt und Dinge in Bewegung setzt und dann da nichts tun zu können, ist einfach krass frustrierend und da auch hinzugucken und auch den Schmerz zu fühlen und auch sich den Raum zu gönnen, den Schmerz wahrzunehmen. Weil ich war dann auch eher vom Modus, okay, ich arbeite einfach noch extra viel und betäube auch den Schmerz, der eigentlich da ist und der gesehen werden will. Und der Schmerz geht ja erst dann, wenn ich wirklich hinschaue und sage, okay, ich sitze jetzt hier und weine alles raus, was ich in mir trage, was noch rausgeweint werden will. Und da hat natürlich auch mein Mann Chris darunter gelitten, weil ich ihn auch quasi in diese Schublade gesteckt habe von, also zum einen dieses Ich bin machtlos, da hat er natürlich auch das abbekommen und gemerkt und dann auch das, was ich über Männer gedacht habe, also dass Männer einfach sich dann verpissen oder Alkohol trinken und ich kann ihn nicht dazu bewegen, dass er aufhört und Chris ist so weit weg von einem suchtkranken Menschen, also der trinkt fast nichts und trotzdem habe ich ihn in diese Schublade gesteckt und ihn auch quasi stellvertretend für meinen Vater dafür bestraft, wie mein Vater war. Und sich dessen bewusst zu werden, also durch Beziehungsstreits dann und auch durch den Blick von außen, ist halt so krass hilfreich und so powerful, wenn man sich dann, wenn man dann merkt, okay, was steckt eigentlich hinter meiner Wut und auf was bin ich jetzt eigentlich gerade wütend, wenn es gar nicht der Partner zum Beispiel ist oder wenn er nur was auslöst in mir oder was zeigt in mir, was sowieso schon verletzt worden ist.
Kenne ich total. Also ich habe auch so viele Themen, wo ich einfach zu 100% weiß, dass es meine Thematik ist. Und ich habe auch so Glaubenssätze wie, am Ende trage ich immer die Verantwortung, was halt dazu führt, dass ich halt immer wieder alles Mögliche an mich reiße und Dinge dann selber mache, obwohl das Christian auch machen würde. Und ich glaube auch, dass es halt, da kommen so viele Themen hoch, die einfach noch aus meiner Kindheit sind, die mich einfach so wieder so häufig in diese Streitsituationen bringen und aber eben auch diese Thematik Liebe, Liebe schenken und Liebe bekommen, was ich einfach überhaupt nicht gut kann. Also ich glaube, das denkt man auch von mir eigentlich gar nicht so als Person. Aber es fällt mir so schwer, also vor allem halt auch in der Beziehung. Weil bei meinen Kindern ist es zum Beispiel etwas ganz anderes, was ich auch super interessant finde, dass ich meinen Kindern so bedingungslos Liebe schenken kann. Und ich kann meine Kinder den ganzen Tag nur kuscheln und knutschen und alles. Aber das fällt mir zum Beispiel in unserer Erwachsenenbeziehung viel, viel schwieriger. Und ich merke so richtig, es gibt halt ganz viele Momente, wo ich eine Umarmung kaum ertragen kann. Wo es halt für mich so richtig schwer ist, weil ich das halt nie gelernt habe, richtig. Also für mich ist das halt etwas, oder vielleicht auch das, ne, dass ich mir immer wieder sage, das habe ich nie gelernt. Auch da wieder nochmal mehr reinzuschauen und zu gucken, was ist das, was steckt da eigentlich hinter? Warum habe ich so ein Problem damit, in manchen Momenten umarmt zu werden oder auch mal eine Umarmung zu geben? Ja, das ist eine Riesenthematik. Und ich glaube auch hier wieder, das ist halt so das, was wir damals in der Beziehungstherapie oder Coaching auch so angekratzt haben, was ich aber auch so gerne weitermachen möchte, ist halt eben diese Sprache der Liebe zu erkennen und was ist jetzt das Bedürfnis des anderen und da halt noch mehr einzugehen, weil wir haben ja schon damals, als wir diese paar, ich weiß nicht, wie viele Sessions das waren vielleicht irgendwie 12 Sitzungen oder sowas, die wir da gemacht haben damals, das hat uns so viel weitergebracht, das war unglaublich und ich erinnere mich sehr genau daran, wie damals unser Coach gesagt hat, er findet das so beeindruckend, dass wir kommen, obwohl wir uns lieben, weil die meisten Paare kommen ja zu einer Paartherapie, wenn es schon fast, also wenn es zu spät ist. Also das sagte er uns, dass er 90-95% aller Paare, die er therapiert, nicht mehr da geht es eigentlich nur noch darum, wie geht man jetzt in der Trennung auseinander und gar nicht mehr so wirklich, was können wir jetzt gerade machen, es läuft gerade nicht gut und ja, das möchte ich halt einfach auch irgendwie an dieser Stelle immer noch so gerne einmal mit rausgeben, da habe ich ja auch schon in der Folge mit Christian gemeinsam drüber gesprochen, das hat uns so viel gebracht, also das war wirklich ein total riesen Switch, wie wir uns da so viel besser verstanden haben. Und was man aber auch noch dazu sagen muss, das hast du auch vorhin kurz erwähnt, man muss natürlich auch bereit sein dafür. Ne? Mhm. Also beide Partner müssen bereit dafür sein. Und ich mache ja, wie gesagt, eh schon so lange Coachings und habe dann immer für mich erkannt, wie viel mir das bringt in jeder Lebenslage und jeder Lebenssituation. Und ich glaube halt, dass Christian dann halt deutlich später angefangen hat als ich. Und auch als wir in die Paartherapie gegangen sind, der Coach uns dann erstmal gesagt hat, ja, vielleicht macht Christian jetzt erstmal ein paar Sessions alleine, weil ich halt einfach schon auf so einem anderen Level von Coaching war. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was ganz wichtig ist, dass man sich nicht aus den Augen verliert, dass man irgendwo auf so einer zusammen auf die Reise geht und nicht nur eine Person entwickelt sich ständig weiter und hat dann plötzlich neue Skills drauf und löst Glaubenssätze auf und so weiter. Ich finde, es funktioniert ehrlich gesagt nur, wenn ja auch beide Paare daran partizipieren und auch beide sich weiterentwickeln wollen, oder?
Total. Also auch zu erkennen, dass manchmal dann hinter so Kleinigkeiten auch noch ein Vorwurf aneinander steckt. Also zum Beispiel, wenn der Partner dann immer zu spät kommt und den dann einfach mal zu fragen, hey, was willst du mir eigentlich damit sagen, dass du einfach immer zu spät kommst? Ich fühle mich, also auch immer bei sich zu bleiben, zu sagen, ich fühle mich dann einfach nicht gewertschätzt, weil ich warte hier auf dich und du kommst einfach immer zu spät. Und dann aber hilft's oft eben, das nicht mit einem Vorwurf zu sagen, sondern wirklich mit Neugierde herausfinden wollen, was lässt den Partner immer zu spät kommen zum Beispiel. Und es ist oft dann gar keine böse Absicht, sondern es steckt oft ganz was Interessantes dahinter. Und wenn man sich da auf die Reise begibt, auch den Partner besser kennenlernen zu wollen, dann ergibt sich einfach ein ganz neues Spielfeld, wo beide sich auch verletzlich zeigen dürfen. Und einfach Erkenntnisse nicht nur über sich gewinnen, sondern eben dann auch über den Partner. Und das ist ja dann das Spannende. Und es gibt ja, also das zitieren wir auch im Buch, die längste Harvard-Studie, die je durchgeführt worden ist. Da ist eben die Kernerkenntnis, dass es für ein erfülltes Leben auf erfüllte Beziehungen drauf ankommt. Und trotzdem, eben wie du auch vorher schon gesagt hast, schieben wir Beziehungen oft so weg, weil es halt auch so das Schmerzvollste ist, was wenn wir da reingehen und sich, wenn wir uns die Dinge angucken, wo wir stehen und was wir noch denken und was uns noch traurig und wütend und ängstlich macht und da richtig hinzugucken, dort liegt aber dann letztlich die Erfüllung und durch diese Angst hindurchzugehen Und auch wenn es unbequem ist, kurz danach ist eben die Erfüllung möglich. Und deswegen finde ich das so krass irgendwie, dass man dann weiß, okay, das Leben ist endlich und das Wichtigste sind eigentlich erfüllte Beziehungen. Und trotzdem investieren wir oft wenig Zeit darin, die Total. Beziehungen, die wir haben, erfüllter zu machen und ja.
Ja, oder auch die Beziehung, die wir gar nicht haben. Ne? Ich meine, wie viele Menschen gibt es da draußen, die einfach sagen, alle Männer oder alle Frauen sind scheiße und ich werde sowieso niemals den Partner für mich finden, den ich gerne hätte. Und ich bin mittlerweile ziemlich fest davon überzeugt, dass alles an uns selber liegt. Ja? Dass wie wir mit uns sprechen, dass es unsere Glaubenssätze sind. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es nicht einen passenden Partner gibt. Aber das, was ich erlebe in meinen Umkreisen, in meinen Freundeskreisen, ist es oft doch, auch wenn man dann mal ein bisschen mehr zuhört, dass dann halt oft dann diese Glaubenssätze, was du auch vorhin schon gesagt hast, ne, so, ja, ach, alle Männer sind doch so und so oder für mich gibt's einfach überhaupt gar keinen Menschen, der zu mir passt. Also das ist immer das, was ich so mitbekomme, wo ich natürlich auch immer sage, okay, es liegt ja an jedem selber, ob man sagt, so okay, ich gehe den Weg und wie du auch eben gerade sagst, das ist natürlich auch schmerzvoll, da mal hinzuschauen und zu gucken, was liegt denn eigentlich dahinter. Mhm. Aber wenn man da reingeht, es kann ja wirklich, es gibt so viel Erfüllung danach und es macht dann vielleicht, es tut dann einmal kurz weh, aber dann kann sich ja wirklich alles verändern. Und ich glaube auch, dass das dann so, ja, das ist so ein bisschen so den Preis, den man zahlt und andererseits dann aber auch die Belohnung, die man dafür bekommt. Weil wenn man einmal, finde ich, dieses ja Proof of Concept bekommt, ne, dass du einmal erlebst, was passiert, wenn du an dir arbeitest und wenn du Lust hast, irgendwie auch Glaubenssätze aufzulösen. Das finde ich schon wirklich wahnsinnig, wahnsinnig powerful. Und wir haben vorhin auch kurz darüber gesprochen, was für Christian und mich immer so wahnsinnig wichtig war und was wir auch versuchen, trotz meiner großen Company, dem Workload, den ich habe und auch den Christian hat, den wir mit unseren zwei Kindern und dem Haus, ich meine, es ist ja immer irgendwas, dass wir sagen, es ist so wichtig, dass wir uns beide halt nicht aus den Augen verlieren und dass wir halt eben die Zeit finden füreinander. Ich glaube, das hast du ja auch da vorhin im Vorgespräch schon einmal bestätigt, ne, dass du das genauso siehst, ne, dass das so wichtig ist, dass man einfach auch, ich meine, ihr habt vier Kinder, ja, und es ist einfach, macht ihr noch was zu zweit?
Ja, wir arbeiten ja zum Glück zu zweit. Also dadurch haben wir einfach sehr viel Zeit miteinander, auch wenn viel auch Business-Talk dann ist. Aber wir nehmen uns schon die Zeit, dass wir auch einfach, also sei es 10 Minuten zusammen einen Kaffee trinken gehen, irgendwie nicht zu Hause oder im Büro oder in der Praxis, sondern im Café next door quasi und die Handys zu Hause lassen und einfach uns gegenseitig diese ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Also es bewirkt oft Wunder. Einfach alles andere ist kurz mal egal und es zählen nur wieder wir beide. Das hilft uns immer und das muss auch gar nicht lang sein.
Und ja, das finde ich ganz spannend, dass du das sagst, dass es halt auch manchmal so kurz ist. Wir hatten, Christian und ich haben ja zum Beispiel auch vor kurzem mal einen gemeinsamen Arbeitstag bei uns im Office gehabt, wo mal nicht so viel los war, wo wir dann auch einfach zusammen Mittag gegessen haben, zusammen gearbeitet haben und das hat uns auch so gut getan. Und Christian und ich sagen auch immer so, wir merken total, dass es zwischen uns extrem gut läuft, wenn wir Zeit füreinander finden, zu reden. Wenn wir gar keine Zeit haben zu reden, also wirklich auch so noch nicht mal zwischen Tür und Angel, sondern wirklich es geht so bam, 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 dann ist irgendwie Besuch da, dann hat man irgendwie, habe ich ein Event nach dem nächsten, dann bin ich irgendwie irgendwo unterwegs, dann ist er unterwegs und verabredet und wenn wir so gar keine Zeit finden, uns mal zwischendurch wirklich auszutauschen, dann merken wir, dann fängt es an zu kriseln. Also dann wird es schwierig und dann ist es auch so, dass dann irgendwie die Zündschnur ganz kurz wird, dass wir einfach merken, boah, jedes kleinste Thema ist schon wieder so geladen und alles ist so zwischen Tür und Angel. Und ich glaube, das ist auch so gerade das, wo ich für mich auch sage, da möchte ich einfach wieder gerne hin, dass wir Zeit haben füreinander, dass wir unsere Date-Nights machen. Und ich meine, ne, Levi ist jetzt 20 Monate, ne, deine Kleinste, ist es deine Tochter?
Ein Junge.
Ein Junge, vier genau. Jungs. Ist ja, vier Jungs, oh ja, 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 okay. Vier Jungs. Also der Kleinste Kleinste ist ja jetzt auch bei euch erst 2 Jahre ja, genau. alt, ne? Und die erste Phase, da muss man ja auch ganz klar sagen, das ist einfach intensiv, ne? Total. Also das ist einfach krass und da führt ja auch kein Weg dran vorbei. Das ist ein bisschen für mich so Augen zu und durch, aber trotzdem haben wir immer gesagt, wir versuchen es, wirklich diese Zeit füreinander zu finden, wo wir einfach Zeit haben zu sprechen. Mhm. Und das macht so viel aus.
Total. Also A, zu sprechen und B, körperliche Nähe. Also auch sich eine bewusste Umarmung zu schenken oder mal länger zu küssen, außer kurz Hallo, Bussi.
Ja.
Und auch bei uns, also wenn wir länger keinen Sex haben, das merkt man auch immer, dass es dann irgendwie unguter wird zwischen uns. Mhm. Und es hilft uns auch einfach, um, also genauso wie ein gutes Gespräch oder kurz einzuchecken miteinander, okay, wie geht's uns eigentlich gerade wirklich? Oder die Frage, die wir auch immer mit unseren Klientinnen teilen, ist mal den Partner zu fragen, okay, was kriegst du eigentlich von mir nicht, sodass ich von dir nicht bekomme, was ich mir wünsche?
Ja,
also weil das zeigt einfach auch diesen proaktiven Ansatz, dass man halt auch bei sich gewillt ist zu gucken, was gebe ich dir eigentlich gerade nicht, was damit, also dass ich nicht das bekomme, was ich mir wünsche. Mhm. Und auch aber sich selbst immer wieder zu fragen, okay, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Und wir streichen im Buch auch hervor, dass es eben für ein erfülltes Leben überhaupt nicht einen Partner braucht. Also du kannst auch mit dir selbst total glücklich und erfüllt sein. Kennen wir auch einige, ja,
guter
genau.
Punkt, ja.
Aber es beginnt halt mit der Beziehung zu dir selbst. Also wenn die irgendwie noch von Schatten aus der Vergangenheit geprägt ist, dann wirst du auch mit der Alleinzeit, wenn du mit dir alleine bist, nicht glücklich sein.
Ich unterbreche ganz kurz diese Folge für ein tolles Angebot. Als Neukundin von Jack's Beautyline erhaltet ihr mit dem Code GLOWCAST10 bei eurem ersten Einkauf bei Jack's Beautyline 10% Rabatt auf alle Produkte. Ausgenommen davon sind nur Sets und bereits rabattierte Produkte. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Finde ich nochmal einen total wichtigen und guten Punkt, den du sagst, ne? Weil das ist, glaube ich, auch das, worum es ja bei Selbstliebe geht, ne? Dass wir halt so häufig denken, so, oh, wir brauchen diesen Partner und sonst bin ich aufgeschmissen oder ich brauche den, um einfach das und das zu bekommen. Aber im Grunde, wir haben ja alles in uns, ja. Und das ist halt, glaube ich, aber auch eine ganz, ganz, ganz schwierige Thematik bei ganz vielen. Und ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich nochmal, dass du das nochmal genannt hast. Vielleicht kannst du einfach nochmal, weil du das gerade schon so erwähnt hast, ne? Wir sind jetzt beide Mamas und natürlich bleibt das Sex ganz häufig auch auf der Strecke. Gerade eben auch so nach der Geburtszeit, dann irgendwie Babyphase und so weiter. Und ich meine, wir wissen das ja. Ich glaube, ganz viele Männer haben ein wesentlich größeres Bedürfnis. Vielleicht ist es auch manchmal umgekehrt. Aber ich glaube halt auch da, das sexuelle Verhältnis einfach auch da, das nicht zu verlieren und auch zu sagen so, oh, ich habe vielleicht auch irgendwie nach Jahren irgendwie überhaupt gar keine Lust mehr auf meinen Partner. Und früher war der Sex total erfüllt. Ich glaube, das macht ja auch ganz, ganz, ganz viel mit der Beziehung, oder?
Total, also auch zu merken, also ich hatte vor letzte Woche nochmal eine Klientin, die war einfach so, hat sich so unwohl auch in ihrem Körper gefühlt nach einer Geburt und ich, also bei mir auch, ich hatte 4 Kaiserschnitte, 2-mal ungeplant nach 30 Stunden Wehen und 2-mal dann geplant und ich habe auch wirklich lange Zeit gebraucht, bis ich mich wieder in meinem Körper wohlfühle überhaupt und das ist ja so wichtig auch für erfüllte Sexualität und auch das alles teilen zu können mit seinem Partner, weil oft fehlt eben dann auch die Zeit für ein ernsthaftes Gespräch oder für ein gutes, ehrliches Gespräch. Und manchmal steckt ja auch sowas wie Scham dahinter, dass man dann gar nicht teilen will mit seinem Partner, wie man sich eigentlich gerade fühlt, wie es einem im eigenen Körper geht und dass jetzt auch man keine Lust hat auf Sex, also weil vielleicht auch noch irgendwie ein Vorbehalt da ist, wie die Geburt abgelaufen ist oder was man sich gewünscht hätte. Mhm. Und all das ist noch nicht ausgesprochen oder angesprochen. Und es ist einfach, Beziehung ist einfach so viel Arbeit auch. Und diese ganzen Gedanken auch in Bezug auf Sex, eben auch die Wünsche, die man hat oder die Bedürfnisse, die man hat und wie man gerne Sex hätte, auch all das zu teilen mit dem Partner, das ist ja alleine schon für viele eine große Herausforderung. Und da wollen wir eben auch die Menschen ermutigen, auch in unserem Kapitel, ich schreibe auch 3 Seiten darüber, dass ich komplett nachvollziehen kann, dass man sich nach einer Geburt mit kleinem Baby so überhaupt nicht sexuell fühlt. Mhm. Und auch irgendwie die Brust hängt noch halb raus nach einer durchstillten Nacht und man fühlt sich einfach nur fertig und an Sex ist überhaupt nicht zu denken. Und da wieder so reinzukommen, seine eigene Sexualität wieder zu...
Magst du das einmal so ganz kurz, so nur an, also ansatzweise so kurz einmal vielleicht, dass man sich das so vorstellen kann? Weil ich glaube, es gibt einfach unheimlich viele Frauen speziell, die genau das kennen. Ne? Nach der Geburt sich wieder sexy fühlen und irgendwie einfach auch so, wenn man halt auch die Kinder irgendwie nonstop an einem hängen. Was sind denn da so eure Ansätze?
Na, auch sich quasi zu befreien davon, was man sexy findet, sondern eben eher wieder dahin zu kommen, dass man sich einfach annimmt und liebt, so wie man ist. Also ich habe bei jeder Schwangerschaft 30 Kilo zugenommen und dann wieder abgenommen, dann wieder zugenommen, abgenommen. Also einfach, was der Körper da auch mitmacht und sich selbst dafür anzuerkennen und zu feiern, was man da gerockt hat eigentlich und wer man ist als Frau und dass man da ein komplettes Leben gemacht hat. Also es ist einfach so krass. Und wie viele Frauen aber gar keine Wertschätzung dafür haben. Und wie sollen die Partner dann die Wertschätzung, die man sich so wünscht, erbringen, wenn man es selber gar nicht hat? Und da war für mich also auch immer ganz ein Prozess auch, aber auch voll wichtig, dass ich mich selbst dafür anerkenne und wertschätze, was ich da eigentlich gemacht und gerockt habe und dass ich Chris auch mitteile, wie ich gewertschätzt werden will dafür. Also auch, er hat dann meine Narbe geküsst und massiert und ich habe ihm ganz genau gesagt, was er zu tun hat, damit ich mich in meinem Körper wieder wohlfühle und gewertschätzt fühle.
Aber das können wahrscheinlich wirklich wahnsinnig wenige Frauen nur, oder? Also das musst du ja auch erstmal, weil erstmal, ich denke, man, das meiste macht man ja komplett mit sich selber aus. Also ich glaube auch, dass wir uns so viel mehr bestrafen, als die Männer jemals das tun würden. Also ich glaube halt, dass da spreche ich wahrscheinlich für die meisten Männer, dass die uns einfach wunderschön bedingungslos schön finden. Ja. Auch nach einer Geburt, auch wenn eine Brust noch vom Stillen halb raushängt, sondern dass ich das Gefühl habe, Männer sind eigentlich also na, man kann aussehen, wie man will und die Männer finden einen sexy. Und wir Frauen
berühren in den Coaching-Gesprächen ganz oft, wenn wir den Mann auch fragen, ja, was wünschst du dir eigentlich? Ja, dass sie glücklich ist. Das ist halt so die Kernantwort. Und nicht irgendwie, dass sie, keine Ahnung, wie aussieht. Kommt nie. Also das habe ich noch nie erlebt.
Ja, genau. Und deswegen, wir Frauen bestrafen uns halt auch so hart. Ne? Also wir sind halt, wir gehen so hart mit uns ins Gericht und sind so oft auf dieses so, ach, mein Körper, ich fühle mich jetzt so unschön. Ich habe meine Beine nicht rasiert oder ich habe das nicht gemacht oder keine Ahnung was. Ne? Also das ist, und ich glaube, also das ist, also ich weiß nicht, warum wir das so extrem doll haben müssen, wenn wir doch eigentlich so viel Bestätigung von den Männern bekommen, wie toll wir aussehen. Und also mein Mann macht mir so viele Komplimente dafür und so weiter. Und ich, trotzdem muss ich sagen, also ja, ich bin zufrieden mit mir selber, aber trotzdem ist es immer wieder Wahnsinn. Christian kann mir noch so oft sagen, wie schön er meinen oder wie sexy er meinen Arsch findet. Und trotzdem sehe ich mehr die Zellulite, als dass ich irgendwie einen sexy Arsch sehe. Und das finde ich einfach immer wieder so verrückt, dass ja gar nicht wir das für den Mann an sich machen wollen, sondern das ist ja in erster Linie für uns selber.
Ja, aber da also muss man halt auch gucken, wie wir groß geworden sind oder auch, also die ganze Welt funktioniert ja so, dass es Frauen aufs Äußere reduziert werden. Und dann ist es natürlich so, dass man darauf sehr viel Wert legt, oder viele sehr viel Wert legen. Auch die psychische Krankheit mit den meisten Todesopfern ist Bulimie und Magersucht.
Das ist Wahnsinn, ne? Das ist unglaublich.
Und also nicht Depression, sondern Bulimie und Magersucht. Und das zeigt einfach also auch, dass man auch die Töchter, wie die groß werden. Also ich habe auch Videos von mir angeguckt, wo schon Bodyshaming ein Thema ist. Also wo irgendwie heißt nach dem Eis, ja, aber wird dann eh Sport gemacht so. Nein, wird's nicht, sondern ich esse mein Eis und genieße mein Eis. Aber als kleines Mädchen das zu hören, was das mit einem macht, und so geht's ja ganz vielen Frauen, wenn man mit denen ins Gespräch kommt, auch das ganze Vergleichen und jetzt mit Social Media, ist ja sehr schwierig, sich davon frei zu machen und zu sagen, ich fühle mich einfach wohl in meinem Körper, egal wie er aussieht. Also so einfach ist es halt leider nicht. Und deswegen ganz viel Unlearning quasi, was für uns Frauen ansteht, dass wir es eben verlernen, uns zu vergleichen und verlernen, darauf so viel Wert zu legen, sondern dass es eben auch für uns ums Innere geht und nicht die ganze Zeit halt, wie wir ausschauen. Und
wie viel besser uns allen gehen würde, wenn wir nicht immer wieder so auf das Äußere gucken würden, ne? Wenn wir nicht immer wieder so uns vergleichen würden mit anderen und uns auch so selber so immer wieder so fertig machen würden. Deswegen bei Jack's Beautyline versuche ich ja da auch immer so stark drauf einzugehen, ne? Dass es halt einfach nicht darum geht, wie perfekt ein Make-up ist oder das, also, sondern dass wir halt einfach uns so viel mehr darauf fokussieren sollten, was wir an uns schön finden. Und das merke ich aber immer wieder. Ich hatte jetzt auch wieder am Samstag ein Gespräch mit einer Frau, die ich so, ja, einfach so toll aussehend finde, und sie ist Mitte 50, und ich habe nur gesagt so, ja, dann sehen wir uns ja irgendwie in 20 Jahren wieder auf dem 60. Geburtstag. Und dann kam so da zurück so, ach nee, Mireille, du, ich bin ja jetzt schon so im Eimer, und ob ich da nochmal auf eine Party gehen werde und so weiter. Und ich konnte das nicht glauben, weil ich wirklich gedacht habe so, boah, Wahnsinn, also wie viele Frauen sich selber so viel unschöner sehen. Und ich glaube halt einfach, dass das auch so eine krasse, also das hat so eine krasse Außenwirkung, und das hat so viel dieses, ja, wenn wir, glaube ich, mit uns selber zufrieden sind, dann können wir das halt eben auch nach außen hin, ja, übertragen, und das überträgt sich auf Beziehungen, auf das Glücklichsein, Ausgeglichensein und so weiter. Also ich glaube auch, dass, ja, das einfach alles bei uns selber anfängt.
Total, aber die Welt ja leider auch so funktioniert, also dass Frauen ab einem bestimmten Alter auch weniger Jobchancen haben, durch das,
ja,
wie sie aussehen.
Ja, wie traurig ist das denn?
Total,
bitte?
Und das gehört ja verändert und aufgeschrien, dass es so ist. Und
wir werden doch eigentlich immer toller, je älter wir werden. Wir entwickeln uns weiter, wir bilden uns weiter, wir versuchen an uns zu arbeiten, zumindest viele Menschen, die ich kenne. Und ich denke immer so, also das ist ja auch das, was ich an reiferen Frauen immer wieder oder älteren Frauen auch einfach immer wieder so bewundere, dass ich denke, die sind da schon überall durch, ja, wo ich vielleicht gerade noch drin stecke. Das heißt, es ist ja auch eine stetige Weiterentwicklung. Aber gut, das ist jetzt eine
total
andere Thematik.
Ja.
Da könnten wir jetzt nochmal komplett in eine ganz andere Thematik einsteigen.
Ja.
Wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, wir gehen davon aus, wir sind in einer Beziehung, wir haben Kinder und was das alles für Challenges ist. Coach dir auch Menschen, die einfach überhaupt gar keine Partner für sich finden?
Ja, auch. Also kommt auch.
Was ist da so aus deiner Sicht immer wieder die Hauptthematik? Weil ich glaube, da gibt es ja auch viele Menschen da draußen, die genau das so als für sich abstempeln. So, ich werde niemanden finden. Oder
genau, also oft ist es auch quasi ein Selbstwertding. Also, dass man einfach schon viel schlechte Erfahrungen gesammelt hat. Und auch da kann man ja immer wieder gucken, okay, wo kommt es eigentlich her, dass du zum Beispiel denkst, du hast gar keinen Partner verdient oder du hast es gar nicht verdient, irgendwie gut behandelt zu werden oder auf Händen getragen zu werden. Und da ist auch eben immer die Geschichte dahinter sehr aufschlussreich, dass es nicht von irgendwo herkommt, sondern schon immer quasi eine lange Geschichte dazu gibt, warum wer auch unglücklich Single ist zum Beispiel oder singulär ist, weil Single wird ja, also der Begriff Single stempelt ja die Leute auch schon so ab.
Hast du vielleicht einen schönen Ansatz zum Abschluss nochmal? Wie finde ich heraus, ob ich negative Glaubenssätze habe, die meine Beziehung negativ beeinflussen?
Also wenn ich immer wieder ums Gleiche streite zum Beispiel oder mich immer wieder das Gleiche stört an meinem Partner, dann liegt es sehr nahe, dass noch ein Glaubenssatz auch dahinter steckt, wo man erkennen kann, okay, der auch sehr viel tiefer geht. Also wir arbeiten recht wenig mit Beziehungstipps, so wie man das kennt, sondern gehen schon sehr schnell sehr tief und gucken wirklich, okay, eben, wo kommt das her, was denkst du eigentlich noch über dich? Geht es eher in die Richtung, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert oder ich bin eben machtlos, wie es bei mir war, oder ich bin irgendwie schlecht oder falsch hier, ich fühle mich irgendwie falsch am Platz. Oder eben auch, was denke ich eben über Frauen, über Männer und wo habe ich das geschlussfolgert und was denke ich über Beziehung allgemein oder was denke ich über das Leben allgemein? Also wenn ich denke, das Leben ist irgendwie, will es mir nicht, ist irgendwie nicht für mich, dann wird mir das auch von außen natürlich, werde ich mir dieses Mindset auch immer wieder bestätigen im Sinne von, so habe ich bis jetzt sicher überlebt. Also mit genau diesen Glaubenssätzen auch, so habe ich in meiner Familie überlebt. Das ist für mich zu Hause, das ist für mich sicher, auch wenn es mich unglücklich macht und zu dysfunktionalen Beziehungen führt, bin ich trotzdem, habe ich so überlebt. Und deswegen ist es so schwierig, sich überhaupt erst damit auseinanderzusetzen und überhaupt erst zu merken, was man eigentlich noch an Gepäck mit sich herumträgt. Und es ist so schwierig, dieses Gepäck dann auch wirklich abzulegen, weil wir ja eben so sicher überlebt haben. Und da wird es halt dann mega spannend zu gucken, okay, was will ich denn eigentlich ab jetzt? Also wenn ich nur das jetzt mir angucke, was will ich jetzt und was will ich in der Zukunft? Also auch mit einer neuen Vision. Du arbeitest ja auch voll viel mit Vision Boards, einfach wo will ich hin? Wenn es mir wirklich gelingt, quasi diese Vergangenheit auch zu integrieren, also wir sagen gar nicht quasi das wegzumachen oder es geht ja gar nicht. Also auch Trauer zum Beispiel hört nie auf, sondern geht einfach in Wellen und kommt immer mal wieder. Ich bin auch immer mal wieder in einem Trauerprozess, auch um irgendwie Geburtstage herum oder um Weihnachten herum. Da kommen ja diese Emotionen besonders hoch nochmal. Und es geht gar nicht darum, das irgendwie wegzumachen oder auch dysfunktionale Glaubenssätze einfach schnipp und wegzumachen, sondern eben in sich zu integrieren und auch diesen liebevolleren Blick auf sich walten zu lassen und zu lernen, einfach seine Ecken und Kanten auch neu zu verstehen.
Was ist denn euer Ansatz? Das würde ich einmal noch gerne verstehen, weil du hast es jetzt gerade eben so angedeutet. Was ist denn euer Ansatz, wenn du rausfindest, okay, das sind meine Glaubenssätze und die beeinflussen mich wirklich massiv. Also die sorgen immer dafür, dass ich im konstanten Streit bin, die mich immer wieder total triggern, mich auf die Palme bringen und so weiter. Was ist denn hier euer Ansatz? Weil ja, ich kann schon verstehen, dass man sagt, okay, liebevoll mit sich umgehen und es zu erkennen und so weiter. Aber ich kenne ja zum Beispiel unfassbar viele meiner Glaubenssätze. Und ich weiß ja, welche für mich gut funktionieren und welche weniger gut. Was sind denn so eure Ansätze, um die auch so zu transformieren?
Wir machen da tatsächlich ein Reframing. Also du siehst dir die Situation an. Und das ist ja deine Realität und deine Wahrheit, dass es genau so passiert ist. Also zum Beispiel, dass du nie eine Umarmung bekommen hast als Kind, als Beispiel jetzt. Und dann sich eine Situation rauszupicken und wirklich nochmal zu gucken, okay, und was war trotzdem quasi an Liebe da? Ja. Also bist du versorgt worden? Ja. Hast du genug zu essen bekommen? Hast du irgendwie ein Zuhause gehabt trotzdem? Und auch das alles ist quasi Ausdruck von Liebe oder kann Ausdruck von Liebe sein. Und wir schaffen mit dir gemeinsam, also durch Fragen stellen, du gibst dir letztlich selbst die Antwort. Nur durch Fragen stellen schaffen wir eben mit dir eine neue Brille, durch die du quasi deine Vergangenheit auch sehen kannst. Also bei mir zum Beispiel, um es konkret zu machen, ich hatte eben den Glaubenssatz, okay, Männer sind irgendwie Arschlöcher und verpissen sich einfach aufgrund der Erfahrung mit meinem Vater. Und mein Vater ist gegangen, weil ich irgendwie auch nicht so liebenswert anscheinend bin, dass er für mich bleibt. Also hat er lieber den Tod gewählt quasi. Also quasi drastischer geht's fast gar nicht. Und dann aber auch zu erkennen, okay, es hatte letztlich auch nichts mit mir zu tun, sondern er ist gegangen oder hat in dem Fall den Tod gewählt, weil er krank war. Und ganz lange habe ich ihm auch die Schuld gegeben und wir haben ja ganz oft Empathie mit irgendwie krebskranken Menschen, aber Alkoholkranke oder Depressive sind wir schon sehr viel härter und denken irgendwie, okay, die könnten das ändern, wenn sie nur mehr Willenskraft hätten. Aber nein, können sie nicht, weil Teil des Krankheitsbildes ist es eben schon gar nicht zu erkennen, dass man depressiv ist oder sich mit Alkohol vielleicht mal eine Suchttherapie macht oder sich helfen lässt. Mhm. Und das alles zu erkennen und quasi einen neuen Blick zu gewinnen, auch auf meinen Vater, nicht mehr den als irgendwie egoistischen Täter zu sehen, sondern auch als kleines verletztes Kind und auch zu gucken, wo der herkommt. Also wir arbeiten auch mit Aufstellungen, was auch so eine schöne Arbeit ist. Einfach Familienaufstellungen.
Wenn, habe ich auch schon einige Male gemacht. Wahnsinn. Ja,
das finde ich auch so augenöffnend, was da alles rauskommt nochmal.
Macht ihr das mit echten Menschen oder wie macht ihr das, die Aufstellung? Oder teilweise auch mit Figuren und so?
Auch mit Figuren und teilweise aber auch mit echten Menschen, ja. Mhm. Also es ist aufwendiger, aber es ist so eine schöne Arbeit und so aufschlussreich, auch zu gucken, okay, der Mensch ist jetzt nicht so, weil er irgendwie nicht mehr will oder so, sondern auch, der hat seine ganz eigene Geschichte, wo der herkommt. Und ich meine, die Generation von, wo unsere Eltern herkommen, auch kriegsbedingt, was da alles an Trauma und unverarbeitetem Schmerz noch drin steckt. Und wir gehen heute mit unserem Maßstab an irgendwie, also wir haben so viel neues Wissen und so viel Zugang auch zu Therapie, die bezahlbar ist und so weiter. Das haben ja auch nicht alle. Also das möchte ich auch rausstreichen, dass halt Paartherapie machen zu können auch ein Privileg ist und es sich auch nicht jeder leisten kann oder auch die Kapazitäten oft begrenzt sind bei Therapeuten und so weiter und die Wartelisten ewig lang. Also da muss ich auch vieles ändern und tun und trotzdem haben wir aber leichteren Zugang als zum Beispiel die Generation vor uns, unsere Eltern. Und deswegen kann man da auch, also hilft es auch, einen neuen Blick auf unsere Eltern zu gewinnen. Wo kommen die her? Was haben die erlebt? Mhm. Mein Vater war Einzelkind, ist von Kindesbeinen an geschlagen worden zum Beispiel. Also mit der Liebe, die unsere Kinder heute bekommen, also null
nicht
zu vergleichen.
Mehr vergleichen, ne?
Und deswegen verstehe ich natürlich auch, warum er so gehandelt hat, wie er oft gehandelt hat. Auch wenn ich das nach wie vor nicht gut finden muss, kann ich trotzdem verstehen, wo es herkommt. Und das hilft mir wiederum, auch die Liebe von mir an ihn zu erkennen. Und das hilft mir wiederum in der aktuellen Beziehung zu meinem Mann Chris, dass ich einfach ganz neu über Männer und meinen Partner dadurch denken kann, indem ich das mit meinem Vater auch geheilt habe.
Und ich finde den Ansatz total schön, was du jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, weil das darf man wirklich nicht vergessen, wie privilegiert man heutzutage ist, wenn man sich eine Paartherapie, ein Coaching leisten kann. Ich meine, es gibt ja auch immer wieder die Psychotherapie, die auch von der Krankenkasse unterstützt wird und so weiter. Aber genau deswegen finde ich es so toll, dass Chris und du, dass ihr dieses Buch geschrieben habt, dass das wirklich ja auch schon ein Ansatz sein kann, wenn man auch sagt, oh, ich schaffe es nicht, also zeitlich, aber auch finanziell nicht zur Paartherapie zu gehen, dass solche Sachen wirklich einen richtig, richtig guter Ansatz sind und ich deswegen auch so wahnsinnig gerne im Podcast darauf aufmerksam mache, weil ich empfinde, dass man heutzutage einen so viel leichteren Zugang hat, wie du das auch schon gerade gesagt hast. Ja, dadurch, dass es ja unendlich viele tolle Podcasts gibt, du und dein Mann, ihr macht ja auch einen Podcast zusammen.
Genau, das neue Wir.
Das neue Wir, genau, das ist nämlich ja zum Beispiel auch, da gibt es ja auch ganz, ganz, ganz viele tolle Tipps. Also man kann sich ja auch wirklich teilweise schon richtig selber therapieren, selber coachen lassen, wenn man keine Möglichkeit hat, das auch finanziell zu stemmen. Und ich finde auch nochmal den Austausch immer ganz wichtig. Ja, also so ein Gespräch, wie wir jetzt führen, dass man halt eben auch sagt, es gibt vielleicht auch Menschen im Umfeld, wo man sagt, boah, wie kriegt ihr das hin? Wie schafft ihr die Beziehung so toll aufrechtzuhalten? Was ist euer Beziehungsgeheimnis? Und ich glaube, jeder hat Themen. Also ich glaube, diese Paare, die sich niemals streiten, die gar keine Themen haben, also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Oder wenn, dann steckt da ja auch was hin. Also ich glaube einfach, dieser Austausch ist ganz wichtig, offen und ehrlich über Themen zu sprechen, sich genau mit solchen Büchern wie Das Ich im Du, sich einfach auch wirklich nochmal neue Gedankenanstöße zu geben und so weiter. Also das ist ein ganz, ganz, ganz schöner Ansatz.
Ja, vielen Dank. Also wir kriegen auch echt E-Mails von Leuten, die schreiben, okay, wir waren kurz vor der Trennung und haben das Buch gelesen und jetzt
wirklich?
Haben wir so krass viel erkannt, ja.
Oh wow, das ist also ja toll.
So schön,
wie schön
zu lesen und eben für 18 Euro steckt da alles drinnen, was wir selbst durchlebt haben und was wir gelernt haben und ja, es, also wie du sagst, es ist einfach so toll, wie viele Ressourcen, dass es jetzt gibt und dass man wirklich so viele neue Gedanken bekommen und auch zum Thema Streit. Also man streitet sich ja nicht, weil man sich nicht liebt, sondern ganz im Gegenteil, weil man sich ja wieder nah sein will und weil es einen stört, dass man sich gerade nicht nah ist oder weil man wegen irgendwas noch verletzt oder wütend ist und das raus muss. Und deswegen ist Streit auch immer ein gutes Zeichen, dass Paare ja was verändern wollen.
Magst du vielleicht einmal noch ganz kurz für all diejenigen, die jetzt sagen, oh, das hört sich aber alles wahnsinnig spannend an. Wie kann man mit euch in Kontakt treten? Wo findet man euch? Vielleicht einfach, dass du noch mal so ganz kurz auch auf euer Coaching eingehst. Wo kann ich sowas buchen?
Sehr gerne. Also unsere Webseite heißt das-neue-wir.com. Das neue Wir. Und da kann man 1-zu-1-Sessions buchen, aber wir haben auch Online-Kurse. Also der nächste ist jetzt im Mai und im Herbst ist unser großer Online-Kurs. Der geht 6 Wochen lang, passt auch thematisch zum Buch. Also 6 Module, die wir da durchgehen und auch mit Live-Sessions und Live-Coaching-Gesprächen und ganz viel Input von uns. Und dann haben wir unser erstes Live-Event Ende Juni, 28. bis 30. Juni in Bazzaro, in ganz einem schönen, ganz einer schönen Location auf so einer Halbinsel direkt am Wasser. Und da machen wir 2,5 Tage intensiv Live-Coaching, innere Kindreise mit ganz viel Meditationen und Live-Coaching-Gesprächen und Übungen. Und sowohl für Paare wie für Einzelpersonen, buchbar, genau. Und es geht ja bald online und ist dann zu buchen. Und
das hört sich so toll an. Ich werde gleich Christian direkt fragen, ob er das mit mir machen möchte.
Ja, voll gerne.
Schön. Wir werden euch auf jeden Fall noch alle Informationen dazu auch in die Shownotes packen. Also da findet ihr dann auch die ganzen Links. Ich fand das Gespräch mega spannend und super inspirierend. Und ich glaube einfach, man kann auch einfach über solche Themen immer gut sprechen und man lernt nie aus. Und das möchte ich ja auch so gerne mitgeben mit dem Glowcast, sich einfach immer weiterzuentwickeln, weil es macht so viel Spaß. Und das Leben wird einfach immer schöner. Je glücklicher man ist, umso toller ist es und so mehr kann man auch sein ganzes Umfeld anstecken. Deswegen tausend Dank, Tanja, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
Vielen Dank für die Einladung.
Dass du hier warst. Und ich hoffe wirklich, dass es euch sehr gefallen hat, sehr inspiriert hat. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an info@glowcast.de. Wie gesagt, ihr findet auch alle Informationen, auch nochmal so ein paar Clips auf dem Instagram-Account von uns, glowcast.podcast. Und vielleicht kennt ihr ja die ein oder andere Person in eurem Umfeld, für die das spannend sein kann, dann schickt das auch sehr, sehr, sehr gerne weiter. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Wir wünschen euch jetzt eine wunderbare Woche und bis dahin. Ciao.
Danke fürs Zuhören.
Ciao.